In der Sache Strafstation Berlin, die Prozessbeteiligten bitte alle in den Saal eintreten.
Herzlich willkommen zu Strafstation Berlin, dem Podcast der Berliner Strafverfolgungsbehörden für unsere Referendarinnen und Referendare. Mein Name ist Sebastian Büchner, Oberstaatsanwalt, Pressesprecher der Berliner Strafverfolgungsbehörden und ich hoste das Ganze hier und heute wird das Ganze wieder mal etwas historisch angelegt. Es geht nämlich um die Staatsanwaltschaft 2 und dazu begrüße ich ganz herzlich Oberstaatsanwalt Andreas Eckert von der Generalstaatsanwaltschaft. Herzlich willkommen.
Vielen Dank, Ihnen allen einen guten Tag.
Also erstmal sozusagen zur Einordnung. Es gab damals tatsächlich eine Sonderregelung im Gerichtsverfassungsgesetz, die dann später wieder gestrichen wurde. Denn von der Behördenstruktur her waren wir erstmal nur an dem Punkt, dass quasi an jedem Landgericht eine Staatsanwaltschaft ist. Das heißt, um überhaupt rein rechtsorganisatorisch eine zweite Staatsanwaltschaft an dem Landgericht Berlin gründen zu können, gab es damals eine GVG-Änderung, die eben, meine 145a GVG war es damals gewesen, die dann inzwischen auch wieder rückgängig gemacht wurde, sodass jetzt diese alten Regelungen, jedes Landgericht hat seine Staatsanwaltschaft, wieder gelten. Und diese von dir erwähnte Arbeitsgruppe hat dann logischerweise mit der Wiedervereinigung ihre Arbeit aufgenommen. Ich habe hier den zweiten Bericht der Berliner Strafverfolgungsbehörden irgendwie mal herausgesucht, wo da damals auch noch einige, die ja von Anfang an, ab 1990, mit dabei waren, auch so ein bisschen berichten, wie das war. Tatsächlich zum Beispiel ein auffälliger Umstand, der eine Rolle spielen könnte. Alle DDR-Behörden haben in dem nach letzten Jahr der DDR, also nach dem Mauerfall, dann auch durchaus schon mit vorbereitet, wie die Übergabe der Arbeit funktionieren könnte und so weiter. Der Generalstaatsanwalt der DDR, schildern die hier, scheint sich damals noch eher dagegen gesperrt zu haben. Da war dann tatsächlich Termin für den 2. Oktober 1990 um 16 Uhr zur Aktenübergabe. Vorher wurden irgendwie sämtliche Kontaktaufnahmen mehr oder weniger verweigert und dann wurden die Kollegen, die da hingegangen sind, insbesondere eben auch ein Vertreter des Generalbundesanwalts, in einen Raum geführt, wo ganz viele Akten standen und die Staatsanwälte der DDR ließen das Mikrofon fallen und waren raus und sagten so, aber jetzt sind wir nicht mehr zuständig. Das heißt, die Kollegen, die damals angefangen hatten, sahen sich erstmal diesem Aktenwust gegenüber, mussten überhaupt erstmal sortieren, was sich da irgendwie alles darin befand. Und eine Sache, die ich anekdotisch jedenfalls tatsächlich ganz unterhaltsam fand, was man irgendwie auch so gar nicht denkt, aber was eben auch zeigt, dass es quasi nach der Wiedervereinigung auch in Berlin durchaus ja, fast Wildwest-Zustände gab, habe ich hier mal eine Passage herausgesucht über die damals schwierigen äußeren Arbeitsbedingungen. Hier heißt es, aber auch die technische Ausstattung war völlig unzureichend. Das Führen von Telefongesprächen aus unserem Haus zum Führer im Ost-Berlin war hochproblematisch. Zwar funktionierte das Netz ganz gut zu anderen Anschlüssen im Beitrittsgebiet, ein Telefonieren in das frühere Westberliner Stadtgebiet war aber praktisch unmöglich. Wenn wir dort jemanden erreichen mussten, begaben wir uns zu einer ca. 300 Meter entfernten öffentlichen Telefonzelle am Reichstag auf ehemals Westberliner Gebiet, um von dort aus zu telefonieren. Da nicht nur wir diese Telefonprobleme hatten, sondern alle anderen im ehemaligen Ostberlin tätigen Behörden und Firmen, bildeten sich von den wenigen dort an der Grenze in Anführungszeichen gelegenen Telefonzellen meist größere Schlangen, die manchmal 300 Meter lang waren. Und dann geht es weiter, das war 1990, quasi direkt als es losging, Oktober, November 1990. Übrigens dauerten Mitte 91, als wir erneut in die Luisenstraße wechselten, die Kommunikationsprobleme noch einige Monate an. Eine gewisse Entspannung gab es, als zu unserer Arbeitsgruppe zur Verstärkung ein Kollege aus München stieß. Interessanterweise konnten wir von unseren Anschlüssen zwar West-Berlin nicht erreichen, dafür klappten aber Anrufe nach München. Außerdem war es den im ehemaligen West-Berlin gelegenen Behörden möglich, nach Ost-Berlin zu telefonieren. Umgekehrt klappte das aber weiterhin erstmal nicht. Jedenfalls hat sich bei uns dann folgendes System eingespielt. Wenn wir zum Beispiel unsere Dienstbehörde in West-Berlin erreichen wollten, dann rief der bayerische Kollege seine Frau in München an und bat sie, am Karlsbad in West-Berlin anzurufen und Bescheid zu sagen, dass man uns in der Luisenstraße anrufen möge. Das spielte sich irgendwie so ein, war natürlich insgesamt recht nervig. 95 war es dann schon besser, als du angefangen hast, oder?
Das kann man so sagen. Wir hatten ja Büroräume in Altmoabit, also praktisch hier am Campus. Und derartige technische Probleme sind mir nicht mehr erinnerlich. Toi, toi, toi.
Immerhin das. Aber es gab eine ganze Reihe von rechtlichen Problemen. Dann letztlich auch, die Kollegen hier waren erstmal befasst mit der Aktenbearbeitung. Es gab auch die Notwendigkeit, sozusagen erstmal herauszufinden, welche Verfahren geführt werden müssen, welche nicht. Es gab die Verjährungsproblematik, da gab es auch noch keine gesetzliche Regelung dazu, aber möglicherweise waren zum Beispiel auch, könnten auch Rechtsbeugungsverfahren und so weiter aus der DDR-Zeit dann durchaus schon verjährt sein können, als sie bei uns, bei euch auf dem Tisch landeten.
Ja, das ist richtig, das war natürlich eines der Hauptprobleme. Wir haben ja abgedeckt den Zeitraum des gesamten Bestehens der DDR. Das heißt, von 1949 an lässt sich leicht rechnen, muss man nicht mal Großjurist zu sein, zu wissen, dass diese langen Zeiträume in aller Regel dann auch Verjährungsproblematiken mit sich bringen. Es ist dann eine Norm geschaffen worden, Artikel 315a des Einführungsgesetzes zum StGB, der so sinnhaft sagt, also was in der DDR aus politischen Gründen nicht verfolgt worden wäre, unterliegt auch nicht der Verjährung bis zum Tag der Wiedervereinigung. Hier wurde von einem Ruhen der Verjährung ausgegangen und erst ab dem 3. Oktober 1990 lief dann die Verjährung von 5 Jahren, absolute Verjährung von 10 Jahren, sodass in dem Zeitpunkt, als ich dort angefangen habe in der Staatsanwaltschaft 2, wir wussten also, nach Unterbrechung der dann laufenden Verjährung würde spätestens im Oktober 2000 die absolute Verjährung eintreten. Da hatten wir insofern einen Termin, zu dem wir wussten, bis dahin müssen wir mit den Dingen, die wir von Gesetzes wegen zu verfolgen haben, fertig sein, weil danach eben die Taten verjährt werden.
Und es gab ja aber sozusagen verschiedene Bereiche. Es gab jetzt diese Politverfahren, die Mauerschützenverfahren und so weiter. Ja. Es gab auch die Aufgabe der Rehabilitierungen. Also logischerweise mussten auch die Verfahren, also jetzt nicht unbedingt für die STA 2, aber eben insgesamt sozusagen im Rahmen der Wende die Aufgabe, sich die Verfahren, die Verurteilungen auch aus der DDR anzugucken und zu gucken, war die auch nach bundesdeutschen Maßstäben gerechtfertigt und würde man da quasi weiter vollstrecken? Muss es da irgendwelche Änderungen geben oder waren es eben auch politisch Verfolgte, die dann entsprechend rehabilitiert werden müssen und so weiter? Und es gab natürlich auch ein anderes Rechtssystem in der DDR, also auch gerade was den Bereich der Eigentumsdelikte betrifft und so weiter, dann andere Systematiken, andere Ziele mit sozialistischem Eigentum, das geschädigt wurde und zum Beispiel diese ganzen Verfahren, die sich auf, die eigentlich so bei uns quasi als korruptionsähnlich bewertet werden würden, mit irgendwelche DDR-Bonzen haben sich Grundstücke in Wandlitz verschafft, liefen bei den DDR-Behörden noch unter so dem allgemeinen pauschalen Vorwurf der Verbiegung der sozialistischen Ordnung. Stell doch mal kurz die wesentlichen Unterschiede dar.
Also die Bandbreite dessen, was an Fragen vorlag, war natürlich wirklich riesengroß. Für die Thematik in der Abteilung, in der ich dann war, spielte die Rehabilitierung nur am Rande eine Rolle, muss man sagen. Wir haben die aus den Verfahren häufig Rehabilitierungsbeschlüsse dann bekommen zu einzelnen Fällen. Das sagte aber tatsächlich nur etwas über die Rechtsstaatswidrigkeit der DDR-Entscheidung aus, noch nicht zwingend dazu, ob jetzt in einem Verfahren auch eine Rechtsbeugung vorgelegen hat. Wir haben diese Schwelle zur Rechtsstaatswidrigkeit relativ schnell erreicht. Damit war ich auch inhaltlich nicht befasst, deswegen bin ich da nicht hundertprozentig kompetent. Wir haben als zur Einschätzung, ob ein Urteil gegen einen DDR-Bürger wegen unterschiedlichster politischer Delikte auch tatsächlich eine Rechtsbeugung und Freiheitsberaubung darstellt, uns dann ja an diesen Entscheidungen des Bundesgerichtshofs orientiert, die in sogenannten Pilotverfahren ergangen sind. Wir haben dann, also in einem, ja, das war unsere Aufgabe, eigentlich im großen Stil, diese wirklich große Vielzahl von Akten, vielleicht kommen wir da ja nochmal dazu, wie es dazu kam, prüfen müssen, ob denn die Verurteilung nach DDR-Recht auch gegen das DDR-Recht selbst verstieß. Also unsere Marschroute war jetzt nicht diese Brille der Rechtsstaatswidrigkeit, die sich in einem Rehabilitierungsverfahren wiederfand. Unsere Prüfmarge war das DDR-Recht selbst. Das heißt, ist ein Verhalten eines Betroffenen tatsächlich tatbestandsmäßig im Sinne des DDR-Rechts gewesen und hielt sich die Sanktion im Rahmen der Strafzumessung des DDR-Rechts, dann konnte das keine Rechtsbeugung sein. Gleichwohl ist natürlich eine Rechtsstaatswidrigkeit möglich gewesen und derjenige rehabilitiert worden. Das ist vielleicht nicht immer so leicht zu verstehen, aber man muss sich halt vorstellen, dass der Blickwinkel ein anderer ist. Die Rehabilitierung erfolgte, sagen wir, aus dem westlichen, freiheitlichen Verständnis und unsere Rechtsbeugungsprüfung hatte das DDR-Recht vor Augen. Und das ist natürlich ein bisschen schwierig, weil wir ja die Justiz in der DDR, also so jedenfalls so sehe ich das und vielleicht muss man das auch so sehen, nicht in diesem Maße unabhängig war, wie wir es im westlichen Verständnis oder unserem republikanisch-demokratischen Rechtsstaat haben. Und so ist es eigentlich nicht verwunderlich von außen gewesen, dass natürlich die dortige Rechtsprechung auch der politischen Überzeugung dort entsprach. Jetzt zu sagen, also das ist, entspricht zwar vielleicht eurer politischen Überzeugung, aber ihr habt damit euer eigenes Recht gebrochen, führt natürlich zu einer ganz erheblichen Prüfungstiefe. Das war auch tatsächlich nicht einfach. Ich weiß nicht, wie weit ich das hier ausführen soll, aber ein Beispiel ist vielleicht einer der klassischsten Tatbestände, der ungesetzliche Grenzübertritt. Der war strafbar in Vorbereitung, in Versuch und der Bundesgerichtshof hat hierzu entschieden, dass die bloße Verurteilung wegen eines ungesetzlichen Grenzübertrittes per se nicht Rechtsbeugung ist, weil dieser Tatbestand als solcher erstmal nicht rechtsbeugerisch ist oder rechtsstaatswidrig ist. Er hat hier bei dem ungesetzlichen Grenzübertritt sich eigentlich nur auf einen Strafmaßexzess gestützt. Das heißt, wir mussten dann prüfen nach einem Bauchgefühl, was wir ja eigentlich gar nicht so richtig hatten, ab wann ist denn eine Strafe wirklich so unfassbar zu hoch, dass sie in keinem Verhältnis mehr zu dem Unrecht steht. Eine für einen westlichen Rechtssystem groß gewordenen, recht jungen Juristen, der ich damals war, aber so ging es uns ja allen, war das nicht so leicht zu sagen, also 2,5 Jahre für etwas geht noch, aber 3 nicht mehr. Es ist also eine ganz große Grauzone gewesen, sodass wir gerade im Bereich des ungesetzlichen Grenzübertritts nicht so immer zu befriedigenden Ergebnissen kamen. Ja, vielleicht, also mir fällt ein Beispiel ein, vielleicht kann ich das gleich mal einbringen, was also mir besonders eklatant in Erinnerung ist. Da ging es um einen Schüler, der hatte in seinem Atlas das Wort Tschechoslowakei unterstrichen. Und das galt dann schon als Vorbereitung des ungesetzlichen Grenzübertrittes, weil er sich wohl überlegt hat, wo grüne Grenzen sein könnten. Er ist dann zu etwas verurteilt worden, zu einer Freiheitsentziehung, die mir jetzt nicht mehr erinnerlich ist. Aber das war dann ein Fall, wo ich das Gefühl hatte, das ließ sich eigentlich verhältnismäßig, selbst wenn man mit DDR-Augen guckt, nicht mehr rechtfertigen. Ja, aber wenn jetzt jemand einfach tatsächlich versucht hat, die Grenze mit Leitern, weiß ich wie, zu übersteigen, ist festgenommen worden und hat dann eine Strafe bekommen, sagen wir mal im Bereich eines Jahres. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt so eine reale Zahl hätte sein können. Ja, dann konnten wir das nur einstellen, weil wir hier dieses Bauchgefühl nicht entwickeln konnten, oder ich jedenfalls nicht, dass das jetzt exorbitant jegliche Strafzumessung sprengt. Und das war in diesem Bereich wirklich häufig unbefriedigend, weil man eigentlich nicht wusste, ab wann ist es so und wann nicht. Nun muss man dazu sagen, dass diese Fälle wirklich dann im großen Stil, vielen Fällen einzustellen waren, weil wir diese Überzeugung nicht gewinnen konnten.
Also, um es noch einmal sozusagen kurz zu ordnen, oder so wie ich es jetzt quasi verstanden habe, die eigentliche Rehabilitationsentscheidung ist letztlich einfach nur quasi nach dann westdeutschen, bundesdeutschen Maßstäben zu sagen, sowas hätte gar nicht verurteilt werden dürfen. Was kann denn daran überhaupt strafbar sein?
Genau.
Ihr sitzt auf der anderen Seite und habt die Verfahren gegen die Richter, die Staatsanwälte, die mit diesen Verfahren befassten Personen und müsst dann eben erstmal sagen, haben die dann tatsächlich eben wissentlich das Recht gebrochen. Das Recht mit der DDR-Rechtsprechung soweit vereinbar war oder eben mit dem DDR-STGB vereinbar war und zwar kein Übermaß gab, hätte man quasi die Rechtsbeugung nicht begründen können. Und erst wenn man sozusagen selbst nach DDR-Maßstäben dann übers Ziel hinausgeschossen ist, dann wäre man in diesem Rechtsbeugungsbereich dann tatsächlich drin.
Ja, genau so ist das. Jedenfalls im Bereich des ungesetzlichen Grenzübertrittes ging es eigentlich fast immer nur um die Frage des Strafübermaßes und das hat eben mit der Frage der Rechtsstaatswidrigkeit im Sinne eines Rehabilitierungsverfahrens nichts zu tun. Natürlich ist auch ein nach DDR-Sicht noch maßvolles Strafmaß ein rechtsstaatswidriges gewesen und die betroffene Person rehabilitiert worden.
Wie entwickelt man denn dann ein solches Bauchgefühl, wo das Ganze jetzt irgendwie übermäßig ist? Ich meine, wir haben es ja auch quasi regelmäßig in Revisionssachen, wo uns der BGH auch in die Urteile reinschreibt. Also die Strafzumessung ist erstmal Sache des Tatrichters und der BGH mischt sich nur ein, wenn eben es tatsächlich irgendwie komplett unvertretbar ist, sich das Tatgericht in der Oktave vergriffen hat und so weiter, wie diese ganzen Formulierungen heißen. Aber auch jetzt nach unserem Recht gibt der BGH dem Tatrichter sehr viel Spielraum, solange es eben nur mit Gründen belegt.
Ja, dieses Bauchgefühl war natürlich einfach am Anfang überhaupt nicht vorhanden. Ja, wir kennen es natürlich ein bisschen aus unserer allgemeinen Juristenausbildung. Strafzumessung lernen wir weder in der Universität noch so richtig im Referendariat. Das entwickelt man mit der Zeit. Hier war das natürlich ein Gebiet, mit dem wir erstmalig konfrontiert waren. Wir hatten dann die Entscheidung des Bundesgerichtshofs zu diesen Fällen und insofern kam uns dann die Arbeitsmasse eigentlich zugute, die Vielzahl der Fälle, dass wir durchaus ein Gespür entwickeln konnten, was war wohl irgendwie noch im Rahmen dessen, was man einfach schlechterdings jetzt nicht erfolgreich im Sinne einer Anklage jetzt für zu hoch halten konnte. Und was hat jeden Rahmen gesprengt? Das war aber gerade beim ungesetzlichen Grenzübertritt eher selten der Fall. Da also dieses Beispiel eben mit dem unterstrichenen Wort Tschechoslowakei, das ist so eklatant, dass es für so etwas dann schon eine Freiheitsentziehung eines Jugendlichen gab, das konnte eigentlich nicht anders gewertet werden. Ich weiß auch gar nicht mal, wie dieser Fall ausging. Ja, es gab einen anderen Fall, der ist sogar dann später verfilmt worden. Da ist der Hauptbeschuldigte zu 5 Jahren verurteilt worden. Ich weiß nicht, ob das so allgemein noch bekannt ist. Es ist auch verfilmt als Einmal Kudamm und zurück. Das ist ein Film über ein letztlich Liebespaar, der Schweizer Botschafter, einen Koch, und der konnte nun als Angehöriger einer diplomatischen Vertretung die Grenze passieren, hat in der DDR eine Freundin gefunden und sie schlicht im Kofferraum mit zum Kudamm genommen, da sind die da spazieren gegangen, hat er sie wieder zurückgenommen und ist dann allerdings irgendwann aufgeflogen. Ja, und dafür ist dann dieser Koch zu 5 Jahren verurteilt worden. Ich weiß auch nicht mehr, was in dem Verfahren dann am Ende bei rausgekommen ist. Aber da hatte ich das Gefühl, das ist also für so ein Vorgehen zu viel. Also das ist auch selbst nach DDR-Gesichtspunkten zu viel. Nun muss man sagen, diese Norm hat ja auch noch einen Qualifizierungstatbestände für besonders schwere Fälle, wozu auch hohe Intensität der Tat gehörte, womit dann auch ein höherer Strafrahmen einherging. Das musste man natürlich dann auch noch berücksichtigen. Also so gab es eben deutlich höhere Strafen für jemanden, der zum Beispiel intensiv Schwimmtraining betrieben hat, und das war dann eben die Vorbereitung zum ungesetzlichen Grenzübertritt, wenn er vorhatte, über die Ostsee in den Westen zu schwimmen, über die Lübecker Bucht. Da gab es eben besonders viel, weil er eben vorher schwimmen war in irgendeinem Brandenburger See. Das gefiel einem zwar irgendwie vom Ergebnis her nicht, aber das war natürlich tatbestandsmäßig eine höhere Intensität. So ganz im Reinen konnte man damit nicht sein, aber das ist nun mal die Vorgabe der Prüfung eines Strafmaßexzesses gewesen, wenn dann man irgendwie die Tatbestandmäßigkeit noch sehen konnte oder musste.
Einfach zum Verständnis, das klingt jetzt aber so, als hätte im DDR-Strafrecht die subjektive Tatseite oder der Nachweis der subjektiven Tatseite überhaupt keine Rolle gespielt. Naja, das Unterstreichen von Tschechoslowakei und das Schwimmtraining schon ausreicht. Der Rückschluss, ich mache das in Vorbereitung auf, gibt es woraus?
Dass es mitunter in den dann nachfolgenden Vernehmungen, Durchsuchungen, Ermittlungen des Ministeriums für Staatssicherheit, das war die Ermittlungspolizei in politischen Sachen, muss man sagen, Hauptabteilung 9 war es meines Erachtens, diese Absichten schon zutage traten. Also ich weiß nicht mehr, wie es jetzt dazu kam, jedenfalls hatte ich es als Akte auf dem Tisch, dieser Schüler mit der unterstrichenen Tschechoslowakei. Es ist ja so, dass diese Fälle nicht selten dadurch bekannt wurden, dass sie angezeigt wurden durch Menschen, die einfach was mitgehört hatten, die vielleicht als IMs unterwegs waren. Und dann kam diese Kenntnis eben auch zum tatsächlichen Hintergrund zutage. Also damit war dann natürlich auch die eigentliche Absicht, die hinter so einer Vorbereitung stand, belegt.
Aber immerhin hat es irgendwie schon offensichtlich für einen Anfangsverdacht ausgereicht, exzessiv zu schwimmen.
Ja, also erstmal war die Vorbereitung ja schon strafbar. Das ist ja ein deutlich weiterer Begriff. Also das ist vielleicht tatsächlich auch heute noch für Referendare und Prüfungen relevant. Ab wann ist es Versuch, bis wohin ist es nur Vorbereitung? Das war hier ja nicht anders, aber es war eben massiv vorverlagert von jeglicher Tatausführung. Und damit ist praktisch alles abgedeckt gewesen.
Also und man hätte eben auch quasi irgendwie alles bei missliebigen Personen hineininterpretieren können, um ihnen was anzuhängen.
Ja, das konnte man. Ich habe auch einen Fall der Aussageerpressung mal auf dem Tisch gehabt. Da ist dann, hat ein MFS-Offizier im Rahmen dieser Vernehmung dann mit dem Entzug der Kinder gedroht. Ja, da war halt offenbar noch nicht alles auf dem Tisch, was so das Ministerium für Staatssicherheit dafür seine Ermittlungen benötigte. Das heißt, natürlich haben sie versucht, oder das, was heißt versucht, das gehörte halt dazu, dass eben diese Formalia durchaus beachtet wurden. Also man hat natürlich versucht, Beweismittel zu beschaffen, aber eben nicht immer in dem Sinne, in dem rechtsstaatlichen Sinne, wie wir ihn uns heute vorstellen. Ja, also Entzug von Kindern ist heute natürlich völlig eindeutig ein unzulässiges Mittel und das war es damals eben auch schon. Ja, aber nur am Rande dieses Verfahren, das habe ich angeklagt damals. Es ist dann, glaube ich, zweimal beim Landgericht freigesprochen worden, zweimal vom Kammergericht der Freispruch aufgehoben worden. Und wie es beim dritten Mal beim Landgericht ausgegangen ist, weiß ich nicht mehr. Also es hat dann auch Verfahrensverläufe gegeben, weil natürlich die Einschätzung dieser tatsächlichen Fragen in Verknüpfung mit den Rechtsfragen ausgesprochen schwierig ist. Und war. Also heute natürlich nicht mehr, sondern war.
Wenn wir schon bei den Formalien sind, die DDR war ein relativ bürokratisch organisierter Staat, was offensichtlich dann auch die spätere Aufarbeitung dann durchaus erleichtert hat. Aber wie seid ihr überhaupt an diese Verfahren herangekommen? Gelesen hatte ich, dass es eine Flut von Verfahren waren und dass man irgendwie anfangs erstmal wirklich nur sortieren konnte und quasi Akten verwalten konnte und so ein bisschen geguckt hat, was sind so verschiedene Konstellationen, die wir eher erstmal vorrangig zur Anklage bringen, um einfach erstmal eine grundsätzliche Rechtsprechungslinie herauszubekommen. Aber dass eben tatsächlich auch 100 neue Verfahren pro Tag dann irgendwie in den Abteilungen auf dem Tisch lagen und man gar nicht mehr erstmal Herr der Lage wurde. Wo kamen die überhaupt her?
Die Verfahren kamen zu einem ganz großen Teil von der zentralen Erfassungsstelle in Salzgitter. Das war eine Stelle, die sich, ich weiß nicht, wann sie gegründet wurde, zur Aufgabe gemacht hatte oder so eingerichtet war, ihre Aufgabe so übertragen wurde, Unrecht in der DDR zu katalogisieren, aufzunehmen. Dafür gab es natürlich eine Vielzahl von Quellen, nämlich zum Beispiel alle, die erfolgreich die DDR verlassen haben im Wege der Flucht oder im Wege der Ausreise, des Freikaufs und. Die wurden entsprechend befragt. Hier wurden dann einzelne Verfahren angelegt und weil natürlich eine Verfolgung dieser Dinge gar nicht möglich war, zentral erfasst und ich sag mal auf Halde gelegt. Und so sammelten sich über die Jahrzehnte dort, kann die Zahl auch nicht sagen, aber Tausende von Akten von Fällen. Und nach der Wiedervereinigung war nun etwas möglich, was bis dahin eigentlich kaum jemand für jemals möglich hielt, nämlich dass diese Akten tatsächlich in eine Sachbearbeitung übergehen konnten. Sie wurden dann, je nach Tatort, das war meines Erachtens das Prinzip damals, an die 5 neuen Länder und ihre Justiz dort und nach Berlin gegeben. Und so bekamen wir in Berlin zum Beispiel diese ganzen Rechtsbeugungsfälle dann, also ich sag mal kübelweise, in die Abteilung gefahren und hatten zunächst eigentlich fast nur damit zu tun, erstmal die entsprechenden DDR-Gerichtsakten beizuziehen. Die waren tatsächlich alle irgendwie zu bekommen. Also insofern funktionierte die Verwaltung da sehr gut. Das war über Aktenzeichen, über Namen, alles möglich. Sie kamen dann und zu dem Zeitpunkt hatten wir allerdings diese Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs noch nicht vorliegen. Das heißt, wir hatten am Anfang dann nur durchgesehen, wer ist hier beteiligt. Ist es überhaupt ein Fall, in dem Rechtsbeugung in Betracht kam oder handelt es sich, das kam natürlich auch vor in diesen Fällen, um allgemeine Kriminalität, wo von vornherein klar, aber das wäre so vielleicht mit irgendwie Nuancen auch jedem anderen Staat der Welt so verfolgt worden. Die schieden natürlich aus. Aber diese Fälle kamen dann zur Prüfung. Wer war beteiligt? Es wurden dann Beschuldigte erfasst. Da ging es natürlich um die beteiligten Staatsanwälte und Richter. Und dann wurden diese Verfahren zunächst einmal, wie wir sagen, als Staatsanwalt auf Frist gelegt. Also man guckte mal, was passiert denn da, wenn der Bundesgerichtshof diese Pilotverfahren abgeschlossen hat? Und dann erinnere ich mich halt an den Tag, als unser Abteilungsleiter in der Tür stand und auf einmal mit 5 kopierten Entscheidungen jeden unserer Kollegen da bedachte und wir uns erstmal in die Verstehen und Lesen dieser Entscheidung stürzten. So, und damit war dann obergerichtlich geklärt, was für Fälle überhaupt für uns von Interesse sein konnten. Das, also ohne die wären wir eigentlich gar nicht in der Lage gewesen, weiter da diese Massen zu bearbeiten. Und das dann ging diese eigentliche Arbeit los. Also die Frage dann zu beantworten. Das allermeiste kam über diese zentrale Erfassungsstelle, aber in gewissem Umfang auch Anzeigen, die einfach bei uns eingingen, aber wirklich in geringem Maße, soweit ich das erinnern kann.
Und was hatte der BGH da entschieden?
Also zwei Dinge sind von besonderer Bedeutung gewesen. Das eine war das, was ich schon schilderte, zum Straftatbestand des ungesetzlichen Grenzübertritts, dass der tatbestandlich die Anwendung keine Rechtsbeugung ist, wenn eben tatsächlich eine irgendwie geartetes Handeln in dieser Richtung vorlag. Ich muss das so weich formulieren, weil eben die Vorbereitung da schon mit strafbar war. Ein weiterer ganz entscheidender Punkt war die Strafbarkeit der Rechtsbeugung im Zusammenhang mit dem Vorlegen von Ausweisen an der Grenze als Beeinträchtigung staatlicher Tätigkeit, § 214 StGB DDR. Das, was war da passiert oder was passierte dort regelmäßig? Gegenstand war, dass ein Mensch, der ausreisen wollte, mit seinem Ausweis zur Grenze ging, den dort vorlegte, seinen Personalausweis vorlegte und sagte, ich möchte in den Westen. Für dieses Verhalten gab es 1 Jahr und 2 Monate. Und wenn alles nach Plan verlief, nach einem etwas variablen Zeitraum, ich glaube so 9 Monate haben sie in aller Regel verbüßen müssen, dann kam der Freikauf über Karl-Marx-Stadt in diesen berühmten Bussen mit den Wendenummernschildern und man hatte das Ziel dann tatsächlich erreicht. Und die Anwendung dieser...
Um kurz reinzukrätschen, ja. Bestenfalls... sind unsere Zuhörerinnen und Zuhörer noch zu jung, um die berühmte Sache in Karl-Marx-Stadt mit den Wendenummernschildern zu verstehen.
Ja, kann ich gerne erläutern. Ja. Also erstmal zurück zur Eingangsfrage, was der BGH da entschieden hat. Eine Strafbarkeit wegen Beeinträchtigung staatlicher Tätigkeit lag schon tatbestandlich im Vorlegen seines Ausweises und der Bitte um Ausreise in den Westen nicht vor. Das war jetzt eben anders als bei dem ungesetzlichen Grenzübertritt, wo das Strafmaßexzess das Thema war, hier schon tatbestandlich nicht gegeben. Das heißt, hier war eigentlich die Prüfung einfacher. Ja, also entweder war es so oder nicht, von besonderen Umständen vielleicht mal abgesehen. In der Regel passiert diese Vorgänge völlig unbeobachtet, also dass man auch nicht sagen kann, irgendwie öffentlichkeitswirksam oder man hätte jetzt irgendeinen Betriebsablauf am Grenzübergang gestört, sondern Ausweis vorlegen, verhaften, das war ein System. So, es führte dann zur Verurteilung, zu meistens 1 Jahr und 2 Monate. Das war also wirklich nach absolut Schema F. Und nach einem gewissen Zeitraum der Verbüßung konnten jedenfalls die allermeisten darauf hoffen, freigekauft zu werden. Was bedeutet das jetzt eigentlich? Es gab eine recht lange Zeit, glaube ich, seit den 60er Jahren bis 1989, in der die Bundesrepublik, man muss es fast schon sagen, doch Geld dafür bezahlte, dass Gefangene, politische Gefangene aus der DDR in den Westen durften, also sie frei gekauft wurden. Und dieses Prozedere war halt so, dass die Betroffenen in die Strafanstalt nach damals Karl-Marx-Stadt verlegt wurden, dort unter Beteiligung von Rechtsanwälten sowohl aus Ost als auch aus dem Westen, dann letztlich in Busse gesetzt worden, die speziell präpariert waren. Man wollte da nicht viel aufheben, so um diese Dinge machen. Es sollte auch insgesamt nicht so große Popularität bekommen. Und diese Busse, das ist halt so auch so ein historisches so ein Schmankerl. Die waren mit vor allem wendebaren Nummernschild ausgestattet. Auf der einen Seite ein Westnummernschild, auf der anderen ein DDR-Nummernschild. Und immer, wenn dieser Bus die Grenze passierte, dann klappte er um, sodass weder in der DDR sichtbar war, dass da ein Westbus von wo auch immer abfuhr, noch im Westen sichtbar war, dass hier aus einem DDR-Bus Großleute ausstiegen. Ja, und wenn das dann am Ende so war, hat derjenige letztlich, muss man sagen, sein Ziel, was er eingangs dieser Tat hatte, auch erreicht.
War es denn ein DDR-Bus oder war es ein Westbus?
Ich habe das tatsächlich heute auf dem Weg hierher, weil die S-Bahn etwas länger dauert, da hatte ich die Zeit dafür, einfach mal unter Freikauf gegoogelt, in Wikipedia kann man das nachlesen, es sollen Westbusse gewesen sein.
Okay. Jetzt das nächste Problem, das sich euch wahrscheinlich dann gestellt hat, ist gerade angesichts dieser Masse der Verfahren und der Zahl der Richter und der Staatsanwälte und so weiter, das, was man ja auch sonst als Problematik bei diesen Mauerschützenprozessen dann eben auch hat. Wie vermeidet man diesen Eindruck, die Kleinen hängt man und die Großen lässt man laufen? Denn je niedriger in der Hierarchie, desto eher bin ich dann ja auch einfach Teil des Systems und Mitläufer. Aber so die eigentlichen Überlegungen, die Linien vorgegeben, haben wir dann eben doch die Behördenleitungen, die Regierung und so weiter. Wie vermeidet man, dass man so ein Signal sendet?
Ja, das ist gar nicht so leicht, weil wir natürlich immer von der Tat ausgehen und damit die Beschuldigten oder die Täter, die am Tatenersten sind, immer als Erste haben. Und das waren in diesem Fall diejenigen, die die Anklagen unterschrieben haben, die Haftbefehle beantragt haben und auf der Gerichtsseite natürlich diejenigen, die die Urteile gesprochen haben. Es zeigte sich aber in den Akten, dass in den Handakten war es besonders auffällig, dass der Werdegang eines Verfahrens sehr streng vorgegeben war. Also ein Beispiel, die Straferwartung wurde bereits durch den Abteilungsleiter bei Auszeichnung des Verfahrens, also wenn die Sache neu zur Staatsanwaltschaft kommt, dann spricht man von Auszeichnung in dem Moment, wenn der Abteilungsleiter sagt, okay, das nehmen wir hier, das kriegt jetzt hier für uns ein Aktenzeichen, das bearbeiten wir. Dann, das kennen wir natürlich nicht, erfolgte dort in diesen politischen Dingen, ich würde fast sagen, nahezu ausnahmslos, also durch den Abteilungsleiter ein kleiner handschriftlicher, klar, das war damals alles handschriftlich, Vermerk zum Beispiel stand dann einfach nur obendrauf 1-2. Das hieß, am Ende kommt 1-2 raus. Das war dann tatsächlich meistens auch so. Es gab dann mal Abweichungen, dass aus Gründen, die mir nicht klar sind oder im System halt dann auch unwichtig waren, dann nur mal ein Jahr rauskam. Aber der Abteilungsleiter bestimmte schon, was bei rauskommen soll. Er hat also die Hand drauf. Er sieht natürlich, ich habe zum Beispiel wieder einen Fall des Ausweisvorlegers und der braucht halt, das ist etwas lax formuliert, seine 1-2. Dann läuft das System für ihn durch. Ob jetzt jeder, der deswegen verurteilt war, am Ende im Freikauf landet, kann ich nicht sagen. Aber jedenfalls waren es sehr viele. Aber jetzt zurück zu der Frage, wie man da den Eindruck vermeidet, dass man die Großen laufen lässt. Das haben wir nicht getan. Also ich habe diese Dinge, nachdem ich festgestellt habe, was steht denn hier immer schon für eine Zahl? Was soll denn das? Denn das war das relativ schnell klar, was hier passierte. Dann ein Verfahren geführt gegen den Leiter der politischen Abteilung der Staatsanwaltschaft Berlin und gegen den Generalstaatsanwalt der Stadt Berlin, also nicht zu verwechseln mit dem Generalstaatsanwalt der DDR, wegen der Beteiligung an diesen Verfahren. Und das fand ich deswegen ausgesprochen geboten, also abgesehen davon, dass ich im Legalitätsprinzip sowieso keine Wahl hatte, wenn ich das gesehen habe, weil die hierarchische Struktur deutlich, die haben wir natürlich auch, aber gebundener war. Also ich denke, der Staatsanwalt in einer Stadtbezirksebene oder auf Ebene der Staatsanwaltschaft Berlin hatte nicht die Möglichkeit, so ein Verfahren einzustellen. Also da war dann vorgegeben, auch zum Teil Zeitpunkte, Zeiträume bis zu dem Anklage zu erheben sei. Also zu sagen, also das Vorlegen des Ausweises ist keine Straftat und ich stelle das Verfahren ein, die gab es nicht. Das war einfach mal nicht vorgesehen. Ich glaube, es wäre auch niemand auf die Idee gekommen. Und so war klar, die dahinterstehenden Personen waren mindestens, wenn nicht höherwertig, dafür verantwortlich. Und so sind eben auch diese Führungsebenen innerhalb von Berlin, also Ostberlin, angeklagt worden. Sie gelten allerdings, das kann ich an der Stelle vorwegnehmen, weiterhin in diesen Fällen dieser Anklage als unschuldig, weil das Verfahren am Ende, ich sag mal, leider in die Verjährung gelaufen ist.
Eine ganz naive Gegenfrage dazu. Es gab doch auch Gerichte. Also wenn mir jetzt irgendwie hier in der Staatsanwaltschaft mein Abteilungsleiter empfehlen würde, da würde ich mehr als ein Jahr beantragen, dann erhebe ich Anklage, gehe in die Hauptverhandlung und dann bin ich ja genauso darauf angewiesen, dass ich da irgendwie das Gericht überzeuge und wenn dann 60 Tagessätze rauskommen, hat eben das Gericht so entschieden. Wie kann es denn sein, dass der Abteilungsleiter bei der Auszeichnung eines Ermittlungsverfahrens, in dem noch keine Anklage erhoben ist, schon das Strafmaß festlegt und später ein Gericht verhängt?
Ja, das System ist halt einfach unfassbar eingespielt. Wir müssen sehen, dass oberhalb der Stadtebene das ein oberstes Gericht der DDR gab. Es gab die Generalstaatsanwaltschaft der DDR. Die haben mit Orientierungen gearbeitet. Das sind sozusagen, wir würden heute sagen, Handreichungen, Anweisungen, wie auch immer man das sehen will, wie mit bestimmten Dingen zu verfahren ist. Hierzu gab es in der Staatsanwaltschaft 2 eine andere Abteilung, die hat sich mit dieser Ebene auf DDR, oberstes Gericht und Generalstaatsanwaltschaft der DDR befasst, und hier hat es auch Anklagen gegeben. Die Stadtbezirksgerichte, also die mit diesen politischen Dingen befasst waren, hatten ja Richter, die da diese typischen Strafen einfach, ja, muss ich sagen, konsequent ausgeworfen haben, die waren Gegenstand unserer Verfahren. Also die sind auch durchaus einige für verurteilt worden, einige wenige sogar zu vollziehenden Freiheitsstrafen, viele auf Bewährung. Das heißt, auch die richterliche Ebene ist durchaus da in den Blick genommen worden. Vielleicht ergänzend zu deiner Frage, was ist denn mit den Richtern? Diese Verfahren waren noch von einem weiteren Punkt gekennzeichnet, der mich am Anfang erstmal wirklich verblüfft hat, aber das machte letztlich alles Sinn. Auch die Verteidiger, die gab es. Und die Verteidiger haben dann antragsgemäße Verurteilung beantragt. Also sie haben, wenn in diesen Fällen eine Ausweisvorlage keinerlei, also in jedenfalls einige Namen, die ich hier natürlich jetzt nicht nenne, sind mir innerlich, die haben konsequent eigentlich ihrer Rolle nicht entsprochen, wie man sie sich vorstellen könnte, sondern haben dem Antrag des Staatsanwalts in der Sitzung beigepflichtet. Jetzt, ein Gedanke kam mir dabei immer wieder, und den Gedanken will ich heute gerne mal auch äußern. Ich sagte das schon, das Ziel der Ausreise war dann nach einem Zeitraum von 9 Monate, 1, 2, erreicht. Das heißt, hätte jetzt erfolgreich ein Verteidiger dort hineingegrätscht und es wäre zu einem Freispruch gekommen, hätte der Betroffene vielleicht gesagt, na, das ist ja ganz toll, ich bin jetzt zwar rechtsstaatsmäßig freigesprochen worden, aber ich bin immer noch nicht am Ziel. Ich bin manchmal auf den Gedanken gekommen, zu überlegen, ist das vielleicht sogar eine Rechtsbeugung zugunsten des Betroffenen, weil es eben einen regulären Weg auszureisen ja nicht gab. Auffällig war natürlich, dass das in aller Regel Männer, muss man sagen, waren, die persönlich völlig ungebunden waren. Familienväter haben diesen Weg nicht versucht, ja, oder Familien. Da drohte dann das, was ich kurz habe einfließen lassen, die Familien werden zerrissen, es drohte dann Kindererziehung und Ähnliches. Das heißt, diejenigen, die diesen Weg gewählt haben, wussten in aller Regel, wie das Verfahren sein würde. Eine Sache in dem Zusammenhang ist mir auch aufgefallen, die ich bis heute nicht verstanden habe, das war wirklich eher was für die Historiker. Es gab Zeiträume, in denen diese Vorlage des Ausweises an der Grenze dazu führte, dass sie schlicht weggeschickt worden, nach dem Motto treu dich. Das lief dann mal so ein paar Monate und dann auf einmal wurde wieder festgenommen, verurteilt. Warum das so war, ob das mit irgendwelchen Quoten, die man nur im Freikauf freigeben konnte, zu tun hat, das ist reine Spekulation. Also mir kam es so vor, als würde hier im Hintergrund eine Steuerung sein. Brauchen wir wieder Leute, brauchen wir sie nicht. Ja, und wer das eben so für sich entschieden hat, ich riskiere diesen Weg, der war dann wahrscheinlich irgendwann eines Tages, ich glaube, die Busse sind immer nach Gießen gefahren, als er da dann ausstieg, vielleicht ganz zufrieden mit dem Ergebnis. Was nicht heißt, dass dieses System noch irgendwas mit Rechtsprechung zu tun hatte.
Also letztlich, die Gerichte waren nichts anderes als die Notare der Staatsanwaltschaft und die Verteidiger waren eigentlich reine Verurteilungsbegleiter.
Also das ist sehr überspitzt ausgerückt, so weit würde ich nicht gehen, denn kleine Spielräume gab es eben. Es gab Abweichungen zugunsten auch beim Strafmaß. Das allerdings ernsthaft in diesen politischen Sachen ich mal einen Freispruch gesehen hätte, der wie auch immer erkämpft worden wäre. Also das ist mir nicht erinnerlich. Es gab Verteidiger, die auch wirklich, das waren dann allerdings in der Regel nicht diese klassischen Ausreisefälle, die wirklich sich eingesetzt haben, die auch in die Berufung gegangen sind, die auch wirklich dann in beeindruckender Weise, soweit man das Schriftsätzen entnehmen konnte, sich für ihre Mandanten eingesetzt haben. Ja, also vielleicht sogar mehr, als man es aus unserer Sicht damals erwartet hätte. Aber das waren dann Ausnahmen. Ja, in der Regel liefen in diesen Dingen die Sachen sehr eingespielt, nenne ich es mal.
Das heißt, geschichtlicher Rückblick. Die SDA 2 ist jetzt auch Geschichte, und zwar, wie wir gerade festgestellt haben, seit 25 Jahren, 1999 im Oktober, wurde sie aufgelöst. Und insofern, dann, wenn dieser Podcast erscheint, stehen irgendwie 35 Jahre Mauerfall dann quasi auch ungefähr zeitgleich an. Wenn die Verjährung, die absolute, erst im Oktober 2000 eingetreten wäre, warum wurde denn die Staatsanwaltschaft 2 dann schon ein Jahr vorher aufgelöst? War alle Arbeit erledigt?
Also das war sie sicher nicht, denn die Verfahren liefen ja noch. Ich kann den genauen Grund für diesen Zeitpunkt nicht sagen. Es war halt nur so, dass die allermeisten Fälle insofern jetzt durch waren, als sie eben gesichtet waren, dass die rechtlichen Entscheidungen, was wie zu sehen wäre, getroffen waren. Und es kann sein, dass es wirklich eine Frage der Anzahl war, die noch überhaupt nur an Verfahren da war. Ja, also das war dann zufällig auch 5 Jahre her. Also die Staatsanwaltschaft 2 hat so über den Daumen 5 Jahre existiert. Warum man sie jetzt nicht bis zur absoluten Verjährung hat bestehen lassen, das kann ich nicht sagen, das weiß ich nicht.
Aber es waren ja auch irgendwie Kollegen auch aus anderen Bundesländern dahin abgeordnet. Sollten die auch wieder zurück? Oder
Die Staatsanwaltschaft 2 hatte ja neben diesem politischen Unrecht auch noch eine Hauptabteilung für Wirtschafts- und Vereinigungskriminalität. Und bei uns war es halt in der Abteilung, die ich war, diese Berliner Abteilung. Aber die Behörde als solches war in großem Umfang durch abgeordnete Kollegen aus den westlichen Bundesländern verstärkt worden, kann man gar nicht sagen. Sie trugen ja eigentlich die Hauptlast. Und das kann tatsächlich auch damit zusammenhängen, dass die Länder gesagt haben, wir jetzt nach 5 Jahren dieses Bestehens dieser Behörde ordnen wir nicht mehr ab. Und dann sind natürlich die Verfahren, die es noch gab, im normalen Betrieb der dann nur noch Staatsanwaltschaft Berlin fortgeführt worden. Und was mir jetzt gerade einfällt, ist, im Grunde genommen lesen wir derzeit in der Zeitung noch ein Verfahren.
Ja,
das kann ich kurz ausführen. In der Zeitung liest man derzeit von einem Tötungsdelikt am U-Bahnhof, S-Bahnhof Friedrichstraße, ein Schuss in den Rücken eines Tatopfers. Und da wird jetzt DDR-Recht anzuwenden sein. Ich habe gelesen, dass die Kollegin dort 12 Jahre beantragt hat für einen Mord. Das ist nach Westrecht nicht möglich. Da kommt lebenslänglich bei raus.
Nach DDR-Recht waren wir bei 10 Jahre bis lebenslänglich.
Sind wir wieder im für Referendare vielleicht relevanten Mildes des Gesetzes anzuwenden. Paragraph 2 StGB. Man muss dann die beiden Rechtsordnungen nebeneinander legen. Welche bietet dann die für den Täter günstigste Variante?
Ich bin, wenn ich diese ganzen Geschichten höre, auch ein bisschen neidisch. Also eigentlich nicht nur ein bisschen, diese Zeit verpasst zu haben. Altersbedingt, sondern irgendwie erst nach SDA 2 und so weiter irgendwie überhaupt erst angefangen zu haben. Wie ist es denn für dich rückblickend? Würdest du sagen, das war eigentlich quasi zu Beginn der Karriere auch schon die spannendste Zeit und von da an kam dann nur noch der Datenschutz? Oder?
Also abgesehen davon, dass der Datenschutz viel spannender ist, als alle Menschen denken, war es tatsächlich eine ganz besondere Zeit in jedem Fall. Also ich war ja, es erwähnte es eingangs, ein Dreivierteljahr bei der Staatsanwaltschaft, als die Frage kam, ob ich diese Aufgabe übernehmen wollte. Das hat mich erstmal ziemlich vom Hocker gehauen. Ich dachte, ich bin doch jetzt gerade erst dabei, so das alles zu lernen. Hatte durchaus Manschetten, dachte, oh Gott, und das sollst du jetzt alles noch in einem Spezialgebiet historischen Ausmaßes irgendwie mitnehmen. Das kannst du das, hab dann eine Nacht drüber geschlafen. Und damit war klar, also wenn ich das jetzt nicht mache, dann nie. Das war absehbar. Da ich sage, ich mache das. Und das war absolut spannend. Ja, also das, ich möchte das überhaupt nicht missen. Es war rechtlich herausfordernd, war historisch interessant. Wir haben ja eben wirklich die Originalakten auf dem Tisch gehabt, serienweise. In gewisser Weise profitiere ich auch jetzt noch davon. Wir haben immer wieder in Rehabilitierungsverfahren, die ja auch heute noch beantragt werden können, mit DDR-Sachen zu tun. Da werde ich auch zum Teil zu datenschutzrechtlichen Aspekten zu diesen Dingen befragt. Da bin ich heilfroh, dass ich da so ein bisschen Ahnung auch schlicht und sowas Einfachen wie Aktenzeichen habe. Was bedeutet eigentlich, wenn in einem DDR-Gericht Rechtsaktenzeichen oder STH-Aktenzeichen eine 211 vorne steht, dann ist es eben eine MFS-Sache gewesen. Eine 212 ist eine normale Kripo-Sache. Das hat bis heute, wenn man so will, kleine Auswirkungen. Insofern war das gar nicht nur mal für 5 Jahre ein bisschen Geschichte schnuppern, sondern es war auch darüber hinaus. Aber in erster Linie war es natürlich rechtlich und historisch unfassbar interessant.
Eine historische Chance.
So ist es, genau.
Vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne.
Die Prozessbeteiligten, bitte.